Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert. Die Innsbrucker Festwochen der alten Musik finden statt. Mit Ausrufungszeichen. Das steht auf der Webseite und so etwas liest man ja in der letzten Zeit eher selten. Abgesagt steht über vielen Kulturveranstaltungen. Die Adjektive abgesagt, verschoben, verkleinert, verändert werden auch heute wieder in dieser Sendung vorkommen. Franziska Stürz, gerade zurück aus Österreich. Was geht in Innsbruck, was an vielen anderen Orten nicht geht?
Es gehen richtige Festspiele. Es ist seit Anfang August dort jetzt schon eben die zweite Oper aufgeführt worden, gestern eben auch sogar szenisch, trotz verkürzter Probenzeit, weil bis vor einigen Wochen gar nicht klar war, ob diese Festwochen stattfinden können. Und es gibt viele kleinere Veranstaltungen, Konzerte, die alle immer die Barockmusik im Zentrum haben. Und vor allen Dingen werden auch junge Künstler gefördert. Es läuft ein Wettbewerb, alles, was sonst abgesagt wurde, an Orts.
Die Innsbrucker Festwochen wurden mit Fanfaren unter dem Motto »Und glücklich kehrt ewiger Gesang« zurückeröffnet. Die Rückkehr des Gesangs nach vielen Wochen, in denen nicht öffentlich vor Publikum gesungen wurde, die Chöre Schwierigkeiten hatten, ein passendes Motto, oder?
Absolut. Natürlich sind es andere Bedingungen, unter denen diese Festspiele stattfinden. Das Publikum ist dezimiert. Es wird eben immer nur jeder zweite Platz besetzt in den Spielstätten. Aber die Sängerinnen und Sänger konnten arbeiten und sind aufgetreten und haben das mit großer Freude und großer Lust getan.
Rechnet sich das auch?
Das wage ich zu bezweifeln, aber es ist nun mal ohnehin ein Subventionsbetrieb und ich denke, dass etwas stattfindet, dass die Kultur weiter zeigen kann, was sie für einen Stellenwert hat und was sie auch bewirken kann. Und das ist das Wichtigste, ja, dass diese Kunstform einfach geht, obwohl sie eben mit sozialem Zusammenkommen verbunden sein muss.
Sie haben ja eine Barockoper gesehen, die den Zusatz jung trägt im Programm. Wer singt da und spielt da?
Es ist also ein ganz junges Sängerinnen- und Sängerensemble, von denen die einen Teil der Solisten und Solistinnen aus diesem Wettbewerb, den ich erwähnt habe, dem Chesty-Wettbewerb, einem Gesangswettbewerb, der seit jedes Jahr stattfindet, herausgeholt wurden. Drei Sängerinnen sind Preisträgerinnen des letzten Jahres und haben jetzt eben hier die Möglichkeit, in einer Hauptpartie sich zu präsentieren, szenisch. Und insofern ist es ein großartiges Forum. Es ist auch ein insgesamt junges Regie-Team. Die junge Italienerin Silvia Paoli hat Regie geführt und auch die Bühnenbildnerin Andrea Belli und die Kostümbildnerin Valeria Donata Betella sind Italienerinnen, junge Frauen, die hier eine ganz großartige szenische Produktion auf die Beine gestellt haben mit wenigen Mitteln. Und es spielt das Barockorchester jung, das sind alles auch junge Musikerinnen und Musiker, spezialisiert auf Barock, alle aus dem Wirkungskreis von Alessandro De Marchi, dem Leiter der Festwochen, und geleitet hat diesmal die Produktion Lempio Punito, Mariangiola Martello, das ist seine Assistentin.
Also der bestrafte Gottlose in Rom, 1669 uraufgeführt, das Stück erzählt ja eigentlich das Don Giovanni-Motiv. Wie wurde der Stoff umgesetzt, szenisch gestaltet, in die Moderne übersetzt vielleicht sogar?
Ja, eben ganz geschickt gemacht. Also es ist tatsächlich die gleiche Geschichte von diesem Weiberheld, der sich um nichts, um die Moral nicht schert und tut und lässt, was er will, einschließlich mordet und dann aber am Schluss doch zur Rechenschaft gezogen wird, beziehungsweise in die Hölle runtergezogen wird. Hier ist es so, dass diese ganze Geschichte nicht die gleichen Namen trägt. Also diese Figuren sind in eine mythologische antike Welt transferiert worden, weil der Stoff doch sehr anrüchig auch 1669 schon war und man in der Papststadt Rom das nicht so direkt menschlich haben wollte, sondern sagte sich, das ist besser, wenn wir diese Oper in der Antike spielen lassen. Also sind wir da in Mazedonien und es gibt einen König von Korinth und einen König von Mazedonien und dessen Schwester und so weiter und die heißen alle anders. Also der Akrimante ist eigentlich dieser Don Giovanni und sein Diener heißt Bibi. Die Regisseurin Silvia Paoli hat das Ganze ganz geschickt in eine eigentlich Fantasiezeit versetzt. Das kann heute sein, weil die Kostüme auch heutige Referenzen haben. Da sind zum Beispiel Tiroler Dirndl und Lederhosen mit auf der Bühne, aber auch das Barock, das üppige Barockkostüm und eine Halskrause und tolle Frisuren. Das ist also wirklich ein Zeitbogen, der da gespannt wurde, und ganz wunderbare Ideen hatte Silvia Pauli, indem sie vier Amoretti, also vier so kleine Amorengelchen auftreten lässt, die die Strippen ziehen wortwörtlich. Alle Figuren hängen an roten Fäden bzw. Seilen und werden ineinander verstrickt. Also das sind zum Beispiel zwei Elemente, die mich absolut überzeugt haben.
Gab es denn herausragende Sänger und Sängerinnen zu hören?
Ja, unter den jungen Sängerinnen ragt die Theodora Raftis heraus. Das ist die Atamira, die Rolle. Das ist die sitzengelassene Braut von diesem Akrimante, der gesungen wird von Anna Hübina, einer schwedischen Mezzosopranistin. Und am besten hören wir die beiden mal hier in ihrem traurigen Duett. Ja, da hört man schon, wie sehnsuchtsvoll hier musiziert wurde. Das hat mich auch absolut überzeugt.
Noch eine letzte und ganz kurze Antwort bitte. Was ist eigentlich mit alter Musik gemeint in Innsbruck? Auch alte Aufführungspraxis, alte Instrumente?
Ja, natürlich. Es werden ganz alte Instrumente gespielt von den Fachleuten. Da sind Theorben dabei und Violone, was wir da eben gehört haben. Es ist die Aufführungspraxis sowohl musikalisch, aber auch szenisch, konnte man sehen in den Handbewegungen, in der Bewegung, dass das beides eine Rolle spielt, zumindest in den Opern.
Vielen Dank. Franziska Stürz war bei den Innsbrucker Festwochen der alten Musik. Das Konzept Nähe und Ferne bekommt in diesen Zeiten ja durchaus eine neue Konnotation, weshalb wir uns entschieden haben, in Kultur heute in einer Reihe mit verschiedenen Gesprächspartnern in Nah und Fern zu sprechen. An Malte Böker, Direktor des Bonner Beethovenhauses und künstlerischer Geschäftsführer des Beethoven-Jubiläums, muss in diesem Zusammenhang natürlich die Frage gestellt werden, wie man heute Beethoven überhaupt noch nahe kommen kann. Viele Veranstaltungen dieses Beethoven-Jahres, wir feiern den 250. Geburtstag, eigentlich im Dezember, aber nun auch noch länger bis ins nächste Jahr hinein, weil doch Corona-bedingt viele Veranstaltungen ausfallen mussten. Rückt uns am Ende ein längeres Beethoven-Jahr mit Alternativen vielleicht zum ursprünglich geplanten Programm möglicherweise sogar näher an Beethoven?
Ich glaube, dass diese Erfahrung von Isolation, die sehr viele Menschen jetzt machen mussten, dieses nicht mehr unter Menschen zu sein, etwas ist, was sie plötzlich noch viel stärker mit unserem Jubilar verbindet, als man das ahnen konnte, weil er ja selber als jemand, der sehr unter Schwerhörigkeit litt und am Ende seines Lebens taub war, ja sehr darunter gelitten hat, dass er nicht mehr seine Mitmenschen hören konnte. Und dieser Kampf, Musik hörbar zu machen, erlebbar zu machen gegen solche Widerstände, das ist eigentlich das, was jetzt nicht nur für Beethoven biografisch prägend war, sondern auch fürs Jubiläum prägend geworden ist.
Möchten Sie ein bisschen erzählen, welche Veranstaltungen dann trotzdem noch stattfinden können, trotz Corona?
Ja, es sind von diesen Hunderten von Veranstaltungen, die wir angeschoben haben, tatsächlich nur etwa 10% im Moment, wie wir es absehen können, die richtig unter die Räder gekommen sind. Die meisten Veranstaltungen konnten entweder durch eine inhaltliche Anpassung tatsächlich auch unter Corona-Bedingungen stattfinden oder sind eben ein bisschen jetzt nach hinten geschoben worden in der Hoffnung, dass man sie dann auch durchführen kann. Das weiß natürlich im Moment noch keiner. Und das Jubiläumsjahr nimmt jetzt gerade auch wieder richtig Fahrt auf. Also um mal ganz aktuelle Sachen zu nennen, wir haben in den Konzerthäusern tatsächlich wieder, sehen wir, dass Konzerte wieder stattfinden können. Und von den Veranstaltungen, die wir außerhalb des klassischen Konzertsaals geplant haben, finden ganz viele Projekte statt. Zum Beispiel wird in Kürze das Junge Theater in Bonn ein Theaterstück präsentieren, was durch Corona jetzt als Hybridveranstaltung läuft, wo es also tatsächlich reale Schauspieler auf einer Bühne gibt. Aber das Publikum kann das sowohl in dem Veranstaltungsort, in dem Theaterraum selber mitverfolgen oder auch durch ein Online-Ticket über Computer. Das ist also eine ganz innovative Form, die nur durch Corona jetzt so entstanden ist. Im Landschaftspark in Duisburg gibt es ein großes D-Symphonik-Projekt, eine Außeninstallation zur 6. Symphonie von Beethoven, der Pastorale. In der Philharmonie in Köln wird es jetzt ein Konzert geben, wo aus Skizzenmaterial eine Komposition neu entstanden ist, die Robert Levin zur Eroica geschrieben hat. Also insofern, die Projekte werden jetzt wieder sichtbarer, sie finden statt. Da liegt jetzt noch ein volles Jubiläumsjahr vor uns, birgt noch viele Überraschungen.
Vielleicht können wir auch einen Blick werfen auf sozusagen die zentralen Orte Bonn und vielleicht auch Wien, wo es ja auch ein Beethovenhaus gibt. Was würden Sie sagen, wer oder welche Stadt hat heute den größten Anspruch auf Beethoven?
Wien ist eine europäische Metropole für Musik schlechthin. In Bonn machen wir überhaupt nicht den Versuch, Wien da irgendwas streitig zu machen. Das Einzige, worauf wir mit diesem Jubiläumsjahr und unseren Feierlichkeiten hinweisen wollen, ist, dass eben Bonn zu Beethoven genauso gehört wie zu Wien. Und um das Einordnen zu helfen, Beethoven hat 56 Jahre gelebt und das erste Lebensdrittel hat er tatsächlich in Bonn verbracht. Das sind natürlich prägende Jahre gewesen. Es war um die Zeit der Französischen Revolution und das ist ein Kapitel, was auch in der Beethoven-Rezeption eher unterbelichtet ist. Und deshalb gibt es gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf die Zeit, die er hier in Bonn verbracht hat. Man kann hier in Bonn einige der historischen Orte ja noch erleben, insbesondere das Beethovenhaus, dem ich als Direktor vorstehe, ist ein Ort, wo man eine Zeitreise tatsächlich in diese Beethoven-Epoche machen kann. Das Kurfürstliche Schloss existiert nach wie vor. Es ist heute die Bonner Universität. Es gibt eine Redoute in Bad Godesberg, wo Beethoven erstmalig mit Josef Haydn zusammentraf und viele andere Orte, die wir auch zum Jubiläum durch eine Art Open-Air-Stadtrundgang inszeniert haben. Also man kann sich hier in Bonn ebenso wie in Wien auf eine Zeitreise begeben, aber hier geht es nicht um den späten, den Tauben, den oft als Misanthrop verstandenen alten Beethoven, sondern hier geht es um den jungen Beethoven, der eben zu einem der führenden Musiker seiner Zeit aufwächst.
Das heißt, man kann ihm, obwohl er vielleicht mythisch aufgeladen ist, manche denken vielleicht überladen ist, doch nochmal nahe kommen?
Das glaube ich mit Sicherheit, weil diese Frage des heroischen Beethoven, der auf irgendwelchen großen Podesten inszeniert wurde als das Musikergenie schlechthin, das ist eine Sichtweise, die insbesondere mit dem 19. Jahrhundert verbunden ist. Im 20. Jahrhundert zu den Feierlichkeiten um 1970 war das ganz besonders ausgeprägt, ging es ja mit allen Mitteln darum, Beethoven von diesem Sockel herunterzuholen, zu dekonstruieren. Und ich glaube, der heutige Umgang mit Beethoven ist ein ganz anderer. Das ist nämlich der, der ganz viele Facetten auf eine schillernde Gestalt ermöglicht. Also ich spreche mal von einer multiperspektivischen Annäherung, wo eben Werke, die jetzt zum Gemeingut zählen, genauso zugehören wie Werke, die völlig unbekannt sind. Da gehört ein Beethoven dazu, der seine Zeitgenossen begeistert hat, aber auch eine Rezeption totaler Ablehnung von Beethoven. Also es gibt nicht das eine Beethoven-Bild, das man vermitteln kann.
Was war denn für Sie, Herr Böker, die größte Entdeckung in diesem Beethoven-Jahr oder im Vorfeld in den Planungen, die ja noch ganz anders aussahen als jetzt die Realität?
Obwohl ich mich ja mit Beethoven beruflich beschäftige, kann ich noch immer nicht behaupten, Beethovens Werke in Gänze zu kennen. Und dass man vermeintlich den Eindruck hat, man kenne Beethoven, ist eben ein Trugschluss. Im Kanon der immer gespielten Werke, die also das Repertoire hier im professionellen Konzertbetrieb bestimmen, dieser Kanon ist nur ein ganz enger Ausschnitt. Beethoven hat mehr als 400 Werke hinterlassen. Und wenn man sich darauf einlässt, kann man also wirklich viele, viele Werke ganz neu für sich entdecken. Und wir hatten hier ein Kammermusikfest mit unserer Präsidentin Tabea Zimmermann zu Anfang des Jahres, das war noch vor der Corona-Krise, haben wir die gesamte Kammermusik hier aufgeführt mit wunderbaren Musikern aus der ganzen Welt. Es waren 16 Konzerte und da waren ganz viele Werke dabei, die für viele im Publikum tatsächlich extrem neu waren und unbekannt waren. Also das ist die eine Entdeckung. Beethoven hat viel mehr geschrieben als nur irgendwie eine Eroica und eine 9. Sinfonie. Die andere Entdeckung ist, dass Beethoven sich in sehr starkem Maße mit der Politik seiner Zeit auseinandergesetzt hat und sein Werk eigentlich ein Spiegel dieses großen epochemachenden Wandels von dem Feudalismus hin zur über die Französische Revolution hin zu einer bürgerlich emanzipierten Gesellschaft ist. Und das finde ich hochspannend. Und wir haben auch da einige Dokumente neu entdeckt, die es tatsächlich bislang unbekannt waren. Und die eine große Identifikation Beethovens zeigen mit den Idealen der Französischen Revolution. Also das sind so für mich die beiden ganz großen Anker, die in diesem Jubiläumsjahr gesetzt wurden und die auch von vielen so wahrgenommen wurden.
Wenn wir über Ferne und Nähe reden, gibt es natürlich auch immer die mystische Ferne, Geliebte von Beethoven. Hat man da in der Forschung auch Neues herausbekommen?
Wirklich Neues ist da nicht, aber es ist eben das Thema, was unheimlich viele Menschen bewegt. Und es gibt einen berühmten Brief, den Beethoven wohl nicht abgeschickt hat, weil man ihn im Nachlass gefunden hat, an die unsterbliche Geliebte. Und es gibt eine Komposition an die ferne Geliebte. Das ist eine ganz berühmte Komposition, Liederkreis. Die beiden Sachen haben eigentlich erstmal nicht so viel miteinander zu tun. Auf jeden Fall die Kernfrage geht darum, wer war Beethovens unsterbliche Geliebte? Und neue Beweise gibt es da nicht, aber wenn man die Literatur aufmerksam liest, setzt sich das Bild zusammen und immer mehr Wissenschaftler vertreten auch diese These, dass eine Josephine von Stackelberg diese unsterbliche Geliebte gewesen sein könnte und viel dafür spricht, dass sie das war. Und gerade ist eine neue Biografie auch erschienen von Ulrich Drüner, der das nochmal dezidiert diese Auffassung vertritt. Und das Interessante an der These ist, dass Josephine von Stackelberg nach dieser Begegnung, wenn es dann die 1812 war, die in dem Brief angedeutet wird, ein Kind zur Welt gebracht hat. Und deshalb gehen die Theorien jetzt also sehr dahin, dass es möglicherweise auch eine uneheliche Tochter von Beethoven gegeben hat.
Malte Böker, Direktor des Bonner Beethovenhauses und künstlerischer Geschäftsführer des Beethoven-Jubiläums, über die Nähe zum Komponisten. Keith Haring, 1958 in Pennsylvania geboren, war sicher einer der wichtigsten Künstler, besonders der 80er Jahre. Andy Warhol war sein Freund und Gönner. Nun präsentiert das Essener Folkwang-Museum eine große Retrospektive mit Werken des Pop-Art-Künstlers und politischen Aktivisten, der sehr früh, schon im Alter von 31 Jahren, starb. Nur 11 Jahre dauerte seine künstlerische Schaffenszeit. Haring verbindet man meist mit bellenden Hunden, fliegenden Untertassen und natürlich mit den berühmten Männchen, aber auch mit einem Gespür dafür, wie man Kunst zu Geld macht, oder wie kann man es sagen, Stefan Koldorf, wie man Kunst bezahlbar macht?
Ja, das war sicherlich zu Lebzeiten sein Ziel, wenn man überlegt, dass er da in der Lafayette Street in Manhattan einen eigenen Pop-Shop gegründet hat, um die eigenen Produkte zu vermarkten, kann man gar nicht sagen. Ich habe mal zu Hause gekramt und den Prospekt mitgebracht, mit dem die Sachen damals angeboten wurden. Wenn Sie sich da angucken, einfache Buttons 50 Cent, Metallbuttons 1 Dollar.
Konnte man nicht online bestellen, ne?
Nee, das gab es damals in der Form noch nicht. T-Shirts 9 Dollar, das sind Preise, von denen kann man heute nur träumen. Vor allen Dingen, wenn man sich die Originalgrafiken von Keith Haring anguckt. Die sind tatsächlich 30 Jahre nach seinem Tod in der Form nicht mehr bezahlbar.
Vielleicht vorweg noch eine Frage zur Rezeptionsgeschichte dieses Künstlers. Wie wird Haring heute gesehen? Wie hat sich die Einschätzung der Kunstwelt vielleicht auch geändert mit jungen Kritikern?
Da muss man jetzt leider schon ein bisschen unterscheiden zwischen dem Bild, das in der Essener Ausstellung vermittelt wird, und dem, was die Kunstwelt so wahrnimmt. Also er ist natürlich der, den Sie gerade beschrieben haben, mit den eingänglichen Symbolen, mit der Bildsprache, mit den bunten, poppigen Bildern, derjenige, der mit Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat zusammengearbeitet hat und ein eigenes Kunstuniversum geschaffen hat. Man würde aber zu kurz greifen, wenn man ihn darauf reduzieren würde, auf dieses Ästhetische, auf dieses Dekorative. Ich habe ihn einmal getroffen, ich konnte ihn einmal beim Malen beobachten. Das geschah mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, als habe dieser Mann überhaupt nicht nachdenken müssen. Der wusste, wo jede Linie hinkam, und es stimmte auch. Und er kriegte große Formate auch ganz problemlos gefüllt. In Essen wird er leider sehr entpolitisiert, denn das ist der zweite Keith Haring. Die Ausstellung behauptet zwar das Gegenteil zu tun und den Aktivisten, der er auch war, den Homosexuellen, der sich für die queere Szene damals in Manhattan einsetzte, den Menschen, der gegen Apartheid gekämpft hat, vor allen Dingen, er ist selbst an AIDS, an HIV gestorben, dagegen auch gekämpft hat, seine Kunst dafür eingesetzt hat. Das alles findet in Essen leider nur sehr am Rande statt. Also da sind zwar Flugblätter und da sind Videos und da versucht man die Zeit so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Das sind ja alles Themen, die den Ausstellungsmachern dort eigentlich vor die Füße hätten fallen können. Ich meine, wir haben heute Corona.
Corona eben. Hat es verschoben, die Ausstellung. Da hätte man sagen können, von Virus zu Virus.
Ja, oder, und LGBTQ gibt es und es gibt, gibt Black Lives Matters, nachdem die Apartheid jedenfalls in Südafrika so nicht mehr existiert. Die Chance ist ein bisschen verschenkt worden. Und auch das, worüber wir vorhin gesprochen haben, Frau Lückert, das Antikommerzielle. Warum macht man nicht eine kleine Ecke, in der man zeigt, was er an Produkten hergestellt hat, was das damals gekostet hat? Die Antwort, die ich darauf in Essen bekommen habe, war, naja, das ist alles so ein bisschen kommerziell und da hat er sich dann ja vermarktet und auch seine Nachlassverwalter haben das gemacht. Ja, aber das gehört zur Person Keith Haring einfach mit dazu.
Und wie hat man es dann geordnet, wenn Sie sagen, das alles war nicht, aber wie hat man es dann gemacht?
Es sind sehr große Räume, es ist eine sehr schöne Ausstellung. Also Sie sehen viel von Haring und Sie sehen diese großen Formate und Sie sehen diese großen Bilder, auch Videoarbeiten.
Ausgeliehen woher überall? Haben
ganz verschieden.
In diesem zweiten ist ja nicht ganz so einfach.
Es gibt einiges noch beim Estate. Es ist eine Ausstellung, die zusammen mit der Tate und mit dem Beaux-Arts in Brüssel entstanden ist. Da sind Leihgaben auch schon organisiert worden. Also das hat schon gut geklappt. Und Sie stehen auch davor und staunen. Nur wenn Sie dann zum Beispiel sehen, dass diese ganzen Anti-AIDS bzw. Pro-AIDS Solidarität-Motive ganz eng zusammen auf eine Wand geklatscht sind, dann fragen Sie sich schon, was wollte man da eigentlich? Wollte man das reduzieren auf die Formen, auf die Bilder, auf die eingängigen Slogans? Oder nimmt man da tatsächlich auch das noch wahr, was Haring da politisch wollte?
Kann man da eigentlich unterscheiden zwischen so Haring-Frühwerk für Haring-Spätwerk, wenn der Mensch nur 31 ist?
Ja, kann man schon. Also das gelingt der Ausstellung auch, weil so ein bisschen chronologisch gehängt ist. Also man sieht schon, dass es am Anfang alles sehr poppig, sehr spaßig war. Es gibt ein sehr schönes Video.
Graffiti und Comics auch am Anfang.
Genau, da, sieht man, kam er her und das hat er dann auch, als er aus der Provinz, Sie haben es ja gesagt, aus Pennsylvania dann in die Metropole New York kam, da hat er sich dann noch perfektioniert. Man merkt aber vor allen Dingen natürlich den Bruch, als er erfährt, dass er diese merkwürdige Krankheit hat, von der man erstmal überhaupt nicht wusste, was es ist, die dann in der Reagan-Ära abwertend als sogenannter Schwulenkrebs bezeichnet wurde, bevor man überhaupt begriff, was das da ist und dass eben nicht nur Homosexuelle davon betroffen sind. Da ändern sich seine Bilder. Da wird er schon, naja, bedrückter in seinen Motiven, da wird er aber auch warnender und das steigert eigentlich auch seinen Aktivismus nochmal.
Stefan Kolderhoff hat die Keith Haring Retrospektive im Museum Volkwang in Essen gesehen. Corona war in Heinsberg und Heinsberg war im Karneval. Das ist sicher der Grund, warum Corona und Karneval im Bewusstsein vieler Menschen eine ungute Verbindung eingegangen sind. Nach einer Umfrage, die die Deutsche Presseagentur heute veröffentlicht, befürworten 2/3 der Erwachsenen in Deutschland eine bundesweite Absage aller kommenden Karnevalsfeiern. Auch der Heinsberger Landrat Stefan Pusch glaubt nicht, dass es Karnevalsfeiern geben wird. Die Berliner Tageszeitung, eigentlich nicht unbedingt als Blatt bekannt, das die Traditionen des Brauchtums hochhält, bringt heute 11 Gründe, warum Karneval niemals ausfallen darf. Also etwa, weil er die beste Therapie gegen Winterdepression sei und weil es ohne Karneval keine Fastenzeit gibt und die hätten manche bitter nötig, so die launigen Begründungen in der Taz. Der 11.11. ist nun schon in 3 Monaten. Ob da abgesagter Karneval zu spontanen Protestkundgebungen führen wird, wer weiß. Beatrix Novi hat sich Gedanken zu Karneval in Corona-Zeiten gemacht.
Wenn alles immer nur bestens läuft, wird es mit der Zeit schon mal etwas langweilig und ein ödes Gefühl des Überdrusses stellt sich ein. Das bewährte Mittel dagegen ist die sogenannte Herausforderung. Herausforderungen, anfangs als unangenehm empfunden, lüften bekanntlich den Kopf, machen kreativ, rufen ungeahnte Kräfte hervor und Ideen, ohne die die Menschheit nicht weiterkäme. Darunter natürlich auch solche, die selbst nicht weiterkommen, zum Beispiel die des stehenden Rosenmontagszugs. Das wäre ein Karnevalszug, in diesem Fall in Köln, der mit Wagen, Pferden und Funkenmariechen am Fleck bleibt, während das Volk sich wie in einer Ausstellung an ihm vorbeischiebt. Das ist angeblich nicht erfunden. Immerhin sollen im Kölner Gesundheitsamt Bedenken geäußert worden sein wegen der Rückverfolgung der Infektionswege. Das ist also nicht erfunden, sondern ein gescheiterter Versuch verzweifelnder Frohsinnsmanager, den Karneval 2021 über die Corona-Gefahr hinweg zu retten. Schließlich sind Karneval und Masken, wie ein Landtagsabgeordneter blödelte, kein Widerspruch, sondern Tradition. Nicht stattfindende Karnevalsveranstaltungen sind ein widriges Thema in ihrer langen Geschichte. Die jüngere Vergangenheit berichtet von Zugabsagen in Befürchtung eines Sturms, der sich aber, Beispiel Düsseldorf, anderswohin verzog. Oder wegen politischer Krisen, die scheinbar Pietät geboten, was aber nicht allen einleuchtete, Beispiel Köln. Dort beschloss 1991 die alternativ-linke Karnevalsszene, die offizielle Karnevalsabsage wegen des ersten Golfkriegs zu sabotieren und gerade als erklärte Kriegsgegner die Friedensbotschaft des Frohsinns aktiv zu verteidigen. Motto: Wehrt euch, leistet Widerstand gegen die Betroffenheit im Land. Die Argumentation lässt sich heute mit gängigen Argumenten aufgreifen, auch wenn eine Pandemie nicht ganz so viel Raum für Diskussion offen lässt. Gerade in schwierigen Zeiten, so der Sprecher des Komitees Düsseldorfer Karneval, also etwa in der entbehrungsreichen Nachkriegszeit, habe der Karneval stets eine wichtige Funktion erfüllt, um Menschen auf andere Gedanken zu bringen. Da bietet man heute gern seine Hilfe an, Zitat: Wir möchten uns der Herausforderung stellen, etc. pp. In der entbehrungsreichen Nachkriegszeit durfte der Karneval allerdings dafür sorgen, aufrecht zu erhalten, was an Lebensfreude noch übrig war. Davon allerdings gibt es mittlerweile mehr als genug. Das Syndrom Feiermanie, das sich bei näherer Betrachtung oft als öde Sauferei entlarvt, sieht im Karneval an gewissen Hotspots kaum noch anders aus als am Ballermann. Nach der berühmten Silvesternacht auf der Kölner Domplatte empfahl die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker jungen Frauen, immer auf Armlänge zu bleiben. Welch prophetische Worte. Es gilt jetzt noch zu ermitteln, wie Bützen, also unverbindliches Küsschen geben, auf Armlänge funktioniert. Wenn aber alle Tricks kreativer Festkomitees nichts nützen, fällt der Karneval eben mal aus. Eine halbherzige Veranstaltung mit ein paar erlaubten Events wäre doch witzlos, schrieb heute ein Kölsch-Kommentator in der Lokalzeitung. Wofür soll man in der Nacht vor Aschermittwoch den Nubbel verbrennen, der alle Sünden auf sich lädt, wenn man gar nichts anstellen konnte?
Schunkeln auf Armlänge, wie soll das gehen? Beatrix Novi war das und Michael Köhler hat die Kulturnachrichten.
An der Überführung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny aus Omsk in ein Berliner Krankenhaus heute waren im Hintergrund auch die russischen Aktivisten und Performance-Künstler Nadja Tolokonnikova und Pjotr Verzilov von der Punkband Pussy Riot beteiligt. Berühmt wurden sie durch ihr Putin-Kirchen- und Kreml-kritisches Punkgebet 2012 in der Erlöserkirche, für das sie verurteilt wurde und 2 Jahre ins Straflager für Frauen musste. Die Cinema for Peace Stiftung hat Pjotr Verzilov, den Ehemann von Pussy Riot-Aktivistin Tolokonnikova, in einem ähnlichen Vergiftungsfall 2018 nach Berlin ausgeflogen. Sie haben gemeinsam bei der Cinema for Peace-Organisation um die Hilfe für Kreml-Kritiker Nawalny nachgesucht und zeigen sich für die angebotene deutsche Hilfe sehr dankbar. Pünktlich zum heutigen Jubiläum der Aufführung des Dramas Jedermann von Hugo von Hofmannsthal durch Regisseur Max Reinhardt bei den ersten Salzburger Festspielen vor 100 Jahren ist ein Memorandum erschienen. Es soll ein Bekenntnis zu den Salzburger Festspielen sein, das weit über dieses Jubiläumsjahr hinausgeht. Dazu zählen: Der Festspielbezirk und die Festspielhäuser werden modernisiert. Als Festspiel der Künste sollen sie weiterhin höchste Künste bieten und die Kunst als respektable Widerstandskraft gerade auch in Krisenzeiten stärken. Auch als Sprungbrett für internationale künstlerische Karrieren sowie nicht zuletzt als Arbeitgeber sollen die Festspiele weiter gestärkt werden. Zudem wird die Verbundenheit zur Stadt betont. Darin sind sich Intendant, Geschäftsführung und Landeshauptmann einig. Musik ist ansteckend, in Corona-Zeiten allerdings soll ein Konzertbesuch es nicht sein. In der Arena Leipzig, da haben Wissenschaftler heute bei einem Konzert des Sängers Tim Bensko das Corona-Ansteckungsrisiko bei Großveranstaltungen in Hallen untersucht. Ganz echt und live, wahrscheinlich zu einer völlig untypischen Uhrzeit und für die Wissenschaft. Tim Bensko steht auf der Bühne der Arena Leipzig. Das schrieb die für die Studie verantwortliche Universitätsmedizin Halle an der Saale heute auf Twitter. Benskos Tagesauftritt sei eines von mehreren geplanten Konzerten im Rahmen des Forschungsprojekts Restart 19. Damit soll herausgefunden werden, unter welchen Bedingungen kulturelle und sportliche Großveranstaltungen wieder möglich sein könnten.
Maskenpflicht und Bußgelder, ein Thema in den Informationen am Abend. Hier im Studio war Katja Lücke. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.